Was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Ihr habt sicher von der Poli-Hochzeit in Berlin gehört, aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir wollen darüber reden, dass die EKD und Kolping Deutschland sich negativ gegen die AfD positioniert haben. Und das wirft natürlich Fragen darüber auf, inwiefern die Kirche sich überhaupt politisch äußern sollte und konkret auch äußern darf gegenüber Parteien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Wenn du sagst, sie haben sich gegen die AfD gestellt, weil die EKD hat ja schon immer wieder Statements gemacht und so, wo sie ja sich einigermaßen von der AfD abgegrenzt haben. Ist das jetzt was Neues? Ist es schärfer? Ist es?
Ja, es war die Rede davon, dass es noch nie so konkret und so scharf und so deutlich scheinbar eine Positionierung gab. Jetzt muss man auch sagen, es war nicht die EKD an sich, sondern die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschland, hat sich zusammengetroffen zu einer Jahrestagung. Ich glaube, die ist am Mittwoch auch erst beendet worden. Aber eben an einem der ersten Tage, in einer der ersten Reden, hat die Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fers, wirklich gesagt, die AfD ist, Zitat, außerhalb der Grundlagen des Grundgesetzes. Mhm. Und man könne als Christ die AfD nicht unterstützen.
Ja, okay. Und hat sie es auch irgendwie begründet oder einfach das gesagt?
Also der Grund dafür ist, dass die AfD, Zitat, die Würde bestimmter menschlicher Gruppen längst schon für antastbar erklärt.
Ja.
Also Grundsatz des Grundgesetzes ist ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Und in den Positionierungen und politischen Aussagen der AfD sieht sie diesen Grundsatz hinterfragt. Also dass quasi eben das Grundgesetz, die Verfassung in dem Sinne für die AfD nicht mehr die Grundlage ihrer politischen ihrer Aktivitäten spielt. Mhm. Ja. Genau. Und eben zeitgleich gab es dann auch diese Veröffentlichung von Kolping Deutschland. Kolping ist ein sehr, sehr großer Sozialverband der katholischen Kirche, kann man glaube ich sagen. Ist aber unabhängig, auch ein Stück weit unabhängig von ihr. Eben ein Sozialverband. Sind Katholiken. Ja, ja. Die zählen 200.000 Mitglieder. Okay. Also schon recht viel. Ja. Auch ein Arbeitgeber für viele Leute. Und die hatten jetzt eben ihre Bundesversammlung.
Ja.
Ziemlich zeitgleich. Und da heißt es, die Ziele und das Selbstverständnis von Kolping Deutschland stehen im grundsätzlichen Widerspruch zu den programmatischen Positionen und dem politischen Handeln der AfD.
Ja.
Und dann sogar noch weiter. Wer Mitglied in der AfD ist, kann nicht zugleich Mitglied bei Kolping Deutschland oder einer seiner Gliederungen bleiben. Also wirklich, es ist jetzt nicht nur eine politische Positionierung, sondern sie ziehen sogar rechtliche Konsequenzen daraus. Wer bei uns Mitglied ist, kann nicht auch Mitglied bei einer Partei sein, die sich so positioniert.
Ja. Das ist krass, weil das natürlich noch weitergeht als das, was die EKD macht.
Ja.
Eben weil die EKD sagt, wir positionieren uns gegen die AfD, aber sie schließen jetzt niemanden aus.
Ja.
So. Und natürlich ist es nicht die katholische Kirche, die das macht,
genau.
Es ist dieser bestimmte Sozialverband. Was ich spannend finde, ist, man liest diese Dinge, man sieht so einen Artikel und dann, wenn man versucht herauszufinden, was die genauen Gründe sind dafür, also auch vielleicht gerade als Nichtdeutscher, dann ist es manchmal schwierig, zu einer Antwort zu kommen, die mehr sagt als diese vielleicht etwas oberflächlichen Beurteilungen. Eben sowas wie, ja, die AfD ist antidemokratisch, sie ist gegen unser Grundgesetz, sie ist gegen die Menschenwürde. Und all das mag stimmen, aber ich finde es manchmal schwierig nachzuvollziehen, weil es dann häufig nicht begründet wird.
Ja.
Es gibt dann selten, sagt jemand, im Grundsatzprogramm der AfD steht auf Seite 67, das und das und das und das ist gegen die Menschenwürde.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es dann, wird manchmal medial wird gesagt, ah, das sind rechtsextreme Positionen. Und dann, wenn man fragt, welche Positionen rechtsextrem sind, dann kommt alles Mögliche. Dann kommen Dinge, wo man sagen muss, ah ja, das sind rechtsextreme Positionen, aber es kommen auch Dinge, die einfach völlig im normalen Meinungsspektrum sind.
Ja.
Also wer zum Beispiel gegen das zu schnelle Verschreiben von Hormonblocken bei Kindern ist, der ist nicht rechtsextrem.
Ja.
So, aber das wird häufig so in
einem... Das wird so zusammengeworfen.
Das wird zusammengeworfen, nicht selten. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du, ja, das, wie du das erlebst.
Also ich finde es auch problematisch, eben wenn es dann immer so eine Mischung gibt aus verschiedenen Ansichten, die dann alle zusammengeworfen werden und dann wird ein Stempel draufgedrückt, konservativ oder rechts. Das, mhm, kann ja noch sein. Also ich finde, diese Stempel in dem Sinne sind ja einfach Dinge, die die Meinung einer Gesellschaft abbilden. Mhm. Aber der Stempel rechtsextrem hat dann ja auch immer schon direkt eine Wertung mit drin und der auch... also der ganz eindeutig problematisch ist, mhm, wo man sagt, oh, hergehört, so, so geht's nicht. Und der wird auch nicht vorschnell, also der wird jetzt, sage ich mal, auf rechtlicher Ebene ja nicht vorschnell einfach so erteilt, dieser Stempel.
Ja.
Das ist mehr in den Diskussionen und Gesprächen, die man entweder in den Medien stattfinden oder die man auf der Straße hat, jetzt mit Leuten oder so. Mhm. Genau.
Und ja, da ist auch noch die Frage nach der rechtlichen Ebene, weil diese Einschätzungen, die werden ja vom Verfassungsschutz gemacht.
Ja.
Und da, genau, da stellt sich dann immer auch die Frage, inwiefern ist der Verfassungsschutz zum Beispiel politisch komplett unabhängig, inwiefern, mhm, nicht. Aber ich glaube, es ist so, dass die AfD im Moment als Gesamtpartei, gab es doch dieses Urteil vom Verfassungsschutz.
Richtig, am 2. Mai dieses Jahr. Ja.
Genau, wo gesagt wurde, sie sind gesichert rechtsextrem oder haben, mhm, gesichert rechtsextreme Bestrebungen. Mhm. Aber im Moment, es gab dann eine Klage, oder, der AfD.
Genau, ja.
Und dann wurde das nicht zurückgenommen, aber...
Ja, genau. Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Also das wurde jetzt unter Stillhaltezustand gestellt. Ja. Ich glaube, so nennt man das. Aber damit ist nicht inhaltlich irgendwas der Aussage, ja, zurückgenommen. Es geht mehr um eine Aussage im Verfahren. Okay. Also das ist jetzt, ja, nichts, was öffentlich ist, ja, oder sowas, ja, was veröffentlicht wird.
Ja, okay.
Und vor allem, und das ist das Wichtige eigentlich, wenn der Verfassungsschutz, also wenn das wie aktuell wäre und der Verfassungsschutz das aussagen würde, dann hätten sie mehr Rechte, die Partei zu untersuchen. Beispielsweise, ja, mit V-Leuten und sowas.
Ja, und zu überwachen.
Und zu überwachen, richtig.
Genau, und je nachdem könnte es dann zu einem Verbot der Partei führen.
Ja,
oder
genau.
Das ist so ein bisschen das...
Das ist allgemein nochmal eine ganz, ja, andere Diskussion. Ja. Ja. Auch unabhängig davon, was für ein Ziel man jetzt verfolgt, ob man die AfD als problematisch oder unproblematisch, ja, einstuft.
Ja.
Gibt es auch unterschiedliche Positionen, ob, ja, ein Verbot Sinn macht oder ob das die Leute noch mehr extremisieren würde. Die suchen sich einfach ein neues,
ja, ja,
Gefäß, in dem dann Politik betrieben werden kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage,
ja,
die wir, glaube ich, lieber erstmal beiseite schieben. Und spannend wäre eben dieses Dokument, was zusammengestellt wurde vom Verfassungsschutz. Das ist über 1000 Seiten lang, wo dann wirklich inhaltlich Sachen gesammelt werden, die als gesichert rechtsextremistisch gelten.
Ja.
Entweder im Parteiprogramm, aber vor allem auch von einzelnen Leuten,
ja,
die zur Partei gehören,
ja,
Politik machen, ja, in höheren Ämtern sind und sowas,
ja,
und Gremien, und die eben immer wieder Aussagen machen, die wirklich rechtsextremistisch,
ja,
sind.
Ja, und das habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn ich mit Leuten aus Deutschland spreche, die eben sehr vorsichtig sind mit der AfD, und das verstehe, mhm, ich auch, also ich will überhaupt nicht hier mit der AfD sympathisieren, gar nicht, aber ich glaube, der größere Punkt als konkrete Inhalte sind die Personen, die in der AfD sind.
Mhm.
Und dort gibt es eine, auf jeden Fall auch, würde ich sagen, gerechtfertigte Angst davor,
mhm,
dass es ja immer wieder Fälle gibt von Leuten, die zum Beispiel früher in noch viel extremeren Bewegungen waren und dann zur AfD gekommen sind. Und, mhm, da hat man Angst, was ist da wirklich das Gedankengut, was dahinter steckt?
Ja.
Also Leute wie Björn Höcke zum Beispiel,
ja,
der immer wieder auffällt durch Aussagen, die sehr nah in die rechtsextreme Szene gehen. Also,
ja,
er wurde ja auch als gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. In einer Rede hat er den Slogan «Alles für Deutschland» verwendet.
Mhm.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wieso kann man nicht «Alles für Deutschland» sagen? Das war ein bekannter Spruch im nationalsozialistischen Regime, mhm, der SA. Und er hat dann gemeint, er wusste das nicht. Aber Höcke ist natürlich ein Geschichtslehrer, der sich mit dieser Zeit stark auseinandergesetzt hat. Deshalb, ja, muss man sich überlegen, ob er das wirklich nicht wusste.
Mhm.
Oder eben, es gibt Leute wie Andreas Kalbitz, der ist mittlerweile nicht mehr in der Partei, er wurde ausgeschlossen. Aber, mhm, auch gerade, weil er früher Mitglied von rechtsextremen Organisationen war, also bei der heimattreuen deutschen Jugend zum Beispiel, und das nicht alles offengelegt hat. Deshalb wurde er dann von der Partei ausgeschlossen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Maximilian Krah, der auch Mitglied ist des Bundestags für die AfD, und der wurde sogar als führender Kandidat der Partei bei den Europawahlen eigentlich ins Feld geführt, hat sich dann wieder rausgenommen. Und auch dort ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ja, was genau ist bei ihm das Problem? Mhm. Jetzt konkret, eines der großen Probleme war, dass er davon gesprochen hat, dass nicht jeder in der SS ein Verbrecher gewesen sei, wo man auch sagen muss, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, und man kann es vor allem nicht so sagen, wenn man selbst immer wieder mit Vorwürfen dieser Art belastet ist. Und wahrscheinlich das krasseste Beispiel, das ich gefunden habe, war Matthias Helfferich, der von sich selbst gesagt hat, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. und er wurde auch von der AfD Nordrhein-Westfalen als Partei ausgeschlossen, ist aber weiterhin Teil der Fraktion im Bundestag. Ah. Also 2025 konnte er wieder im Bundestag einziehen. Und also eben, das sind nur einige Beispiele für problematische Persönlichkeiten, die jetzt auch Leitungsfiguren waren und sind. Und da verstehe ich dann schon, warum man sagt, das geht eigentlich nicht. Und warum man auch als Kirche sagt, dass das sind Leute, die sind wirklich komplett, haben eine komplett andere Ausrichtung, als wir die haben möchten. Und trotzdem stellt sich die Frage, sollte sich die Kirche in diese Richtung äußern? Also,
ja, das ist eine ganz große Frage, finde ich. Es scheint für mich irgendwie inzwischen normal zu sein, dass Organisationen, dass Institutionen, auch dass Leute in der Öffentlichkeit irgendwie zu allem eine Meinung haben müssen, eine politische Meinung. Ja, vielleicht kann das in dem Zuge gelesen werden. Was ich oft höre und auch gut verstehe, ist, gerade warum die Kirche sich politisch positionieren sollte gegen Rechtsextremismus, ist, weil sie das vor 100 Jahren nicht getan hat oder nicht genug getan hat. Die Kirche damals, eben in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat eben den Nationalsozialismus und die Machtübernahme der NSDAP gewissermaßen zugelassen und teilweise sogar unterstützt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme ist, damit so etwas nicht wieder passiert, dass man sich so etwas nicht wieder vorwerfen muss auch. Deswegen positioniert man sich gegen Personen oder eben Parteien, die in die Richtung fallen, diese Tendenzen haben. Ja.
Also ich würde sagen, die Kirche muss sich irgendwie auch politisch positionieren, weil sie als von ihrer Botschaft her auch politisch ist. Also eben diese Botschaft eines gekreuzigten Messias, der aufersteht und Herr der Welt ist, das hat politische Implikationen. Das hat Implikationen dafür, wie wir unsere Beziehungen leben, wie wir unsere Gemeinschaften und Gesellschaften gestalten. Das hat eigentlich Implikationen in alle Bereiche des Lebens. Und deshalb, glaube ich, kann man nicht sagen, ja, die Kirche sollte sich gar nie politisch äußern. Und trotzdem, auf der anderen Seite haben wir das Problem, aber Menschen im politischen Spektrum auszuschließen dann. Das halte ich für, problematisch. Also wenn man jetzt die EKD nimmt, die sagt, wir stellen uns gegen die AfD, dann finde ich, kann die Kirche das machen. Ich weiß nicht, ob sie es in jedem Fall machen muss, aber sie kann das machen. Aber wer sagt, wenn jetzt die Kirche sagen würde, man kann nicht AfD-Mitglied sein und noch Mitglied der Kirche sein, das fände ich ein großes Problem.
Also das finde ich geht überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde, es setzt sogar schon früher an, weil die Kirche hat meiner Ansicht nach hauptsächlich seelsorgerliche Verantwortung auch den Menschen gegenüber. Sie soll Hirte sein der Menschen. Und wie kann sie das tun, wenn sie populäre politische Positionen, also die AfD, vielleicht jeder Vierte oder sowas, der gewählt hat, hat die AfD gewählt, wie kann sie diesen Menschen noch Zufluchtsort sein? Wie kann sie diesen Menschen noch zuhören? Wie können sich Menschen der Kirche anvertrauen, die sich ganz öffentlich gegen ihre politische Meinung bekennt?
Gut, ich glaube, das kann man, das müsste man auch aushalten können. Da ist dann die konkrete Praxis unglaublich wichtig. Eben dieses, dass man pastoral mit Menschen umgeht und auch zu verstehen versucht, warum Leute die AfD wählen. Das ist ja nicht einfach,
ja,
die
auf jeden
AfD
Fall
ist das gesamte Problem, sondern es ist ja ein Symptom von vielen Dingen, die sehr schief gelaufen sind oder von denen viele Menschen glauben, dass sie schief gelaufen sind, weil sie ihr eigenes Leben anschauen und merken, mir geht es finanziell, sozial, in allen möglichen Richtungen geht es mir schlechter, als es mir früher gegangen ist. Wir haben Probleme, sei es mit Migration, eben sei es in anderen Fragen.
Energie, Wirtschaft.
Energie, genau. Und da verstehe ich, also da würde ich sagen, es ist unheimlich wichtig, auch wenn man sich gegen gewisse politische Programme stellt, dass man gleichzeitig anerkennt, es gibt echte Sorgen und es gibt echte Hoffnungslosigkeit bei den Menschen, die auch zu uns kommen wollen. Und da muss die Kirche selbstverständlich die Offenheit und Bereitschaft haben, mit diesen Menschen im Gespräch zu sein und auch Seelsorge zu leisten. Aber Seelsorge leisten heißt auch nicht nur, du kannst sowieso alles tun, was du willst und ich heiße das einfach gut.
Nee, das stimmt. Da habe ich mich zu vorschnell ausgedrückt. Das ist eine gute Perspektive, die du da bringst. Aber wäre es dann nicht zielführender, man würde nicht eine Partei an sich irgendwie sich gegen die aussprechen, sondern gegen Prinzipien, gegen Glaubenssätze, die in der Gesellschaft da sind und die problematische Folgen haben.
Vielleicht. Es ist halt eine konkrete Situation, in der die EKD und Deutschland drin steht. Und mit dem Anstieg eben des Wahlanteils der AfD mehrt sich natürlich die Sorge für viele Deutsche, aber eben auch in der Kirche. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist dort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass in dieser schwierigen Situation die Kirche bei aller Festigkeit in ihrem auch Urteil, bei aller Festigkeit in ihrer Position gleichzeitig nicht einsteigt in dieses zu polarisierende rechts-links zum Beispiel. Weil ich glaube, das hilft niemandem und führt zu nichts. Also ich glaube, die Kirche müsste dazu beitragen, dass die Gesellschaft wieder miteinander sprechen kann. Dass die Leute wieder miteinander sprechen kann, dass es Räume gibt des Diskurses und nicht das verhindern. Und wie sie das macht, das ist die schwierige Frage. Aber ich glaube, das sollte eines der Ziele sein. Neben natürlich eben neben den Kernaufgaben, selbstverständlich.
Und ich habe die Sorge, dass sich eine Kirche mit solchen öffentlichen und konkreten Positionierungen eher genau das verbaut. Eher dafür sorgt, dass noch mehr eine Extremisierung der Gesellschaft stattfindet, eine Lagerbildung. Und weil dann wirklich für mich die Frage ist, muss sich denn die Kirche als solche, wer ist es überhaupt? Es sind irgendwie Verantwortungspositionen, Leute, die Repräsentanten sind einer Kirche, die sich auch natürlich öffentlich bekennen müssen zu etwas. Aber sollte die Kirche nicht vielmehr die Gläubigen dazu befähigen, eine politische Position zu finden, als ihnen vielmehr vorzugeben, wie sie sich zu positionieren haben?
Ja, aber würdest du dann, weil die Gegenfrage ist dann einfach, ja gut, das kannst du so behaupten, aber gibt es denn keinen Ort und keine Stelle, wo die Kirche sich fix positionieren muss? Und gibt es nicht?
Sie muss schon Grenzen ziehen.
Genau, gibt es nicht die Situation, wo die Kirche sagen muss, das hier geht wirklich nicht? Auch dann, wenn das in der Gesellschaft vielleicht zu einer weiteren zu mehr Extremismus führt, weil man kann nicht aus rein strategischen Gründen Grundprinzipien aufgeben. Das wäre vielleicht so eine Gegenposition, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich verstehe, dass sich die Kirche nicht zu sehr auf diese polarisierenden Slogans verlässt, sondern dass sie eben genau ihre Aufgabe als, das vorhin Hirte gesagt, als eine Institution, die eigentlich dazu da sein sollte, dass die Menschen Gott begegnen. Und gleichzeitig auch, die eine konkrete Art und Weise hat, wie dieser Gott möchte, dass der Mensch lebt.
Ja, hundertprozentig. Also ich habe einen kleinen Vorschlag vielleicht, also was ich mir vielleicht gewünscht hätte. Oder eben, ich finde die Positionierung gegen Rechtsextremismus, die ist wichtig. Die soll es geben. Wo ich mich dann aber frage ist, warum positioniert man sich dann nicht gegen Linksextremismus in der gleichen Aussage? Ist ja genauso ein Problem, was unsere Gesellschaft hat. Oder gegen eine gefährliche Form von Islamismus. Also, weil es gab jetzt auch kürzlich dieses Verbot von Muslim Interaktiv, was auch mediale Schlagzeilen gegeben hat. Also ich finde, in der gleichen Rede müsste das vorkommen. Weil damit die Kirche Brücken bauen kann, damit ein Diskurs stattfinden kann, damit es eben keine Lagerbildung gibt.
Ich glaube, der Grund dort ist relativ einfach, und das ist, dass die Kirche oder der christliche Glaube, vielleicht muss man so sagen, vielleicht eher von rechts vereinnahmt wird als von linksextremen Positionen.
Also dass man klar macht, wir gehören nicht dazu. Wir sind zwar tendenziell konservativer, wenn man so will, aber wir gehören nicht dazu.
Ja, die EKD ist vielleicht nicht konservativer, aber ja, genau.
Ja.
Weil im Linksextremismus wird sehr selten für die Kirche für sich beanspruchen.
Mhm. Stimmt.
Der Islam wird gar nicht die Kirche für sich beanspruchen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik. Man hat Angst.
Das ist eine interne Aussage.
Genau, man
ist
hat
eigentlich.
Angst, dass man dass Menschen kommen und sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ein christliches Prinzip, und man dann sagt, ja, aber du musst aufpassen, und man will da nicht vereinnahmt werden aus dieser Ecke. Ich glaube, das ist einer der Gründe wahrscheinlich.
Ja. Okay, also es sind viele Fragen eigentlich, die wir heute aufgeworfen haben mit unserer Diskussion, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ich glaube, der gesellschaftliche Diskurs darf mehr Fragen haben und weniger klare Meinungen, die dann wieder Lagerbildung fördern.
Und ich glaube, eben vielleicht als Zusammenfassung, die Kirche muss feste Positionen haben und einnehmen, weil sie als Leib Christi eben eine bestimmte Form von Zusammenleben auch verkündet. Mhm. Und gleichzeitig darf sie nicht Menschen einfach ausschließen und sollte versuchen, alle Menschen irgendwie zu erreichen.
Mhm.
Und sollte die Menschen ernst nehmen, auch gerade dort, wo sie sich Sorgen machen um ihr Land, um ihre Zukunft, um alles Mögliche. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Spannung aushält.
Mhm. Uns würde natürlich auch interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr davon gehört habt, wie ihr dazu steht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt bitte respektvoll. Wir wollen einen Raum des Diskurses schaffen, der auch unsere Gesellschaft positiv prägt. Vielen Dank. Mhm.